Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Amen. Meine lieben Geschwister, lasst uns aufstehen. Ich möchte die ersten drei Verse lesen aus Lukas 11. Lasst uns gemeinsam hören, was das Wort Gottes hier sagt. Lukas 11, die ersten drei Verse. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Bitte nimm Platz. Liebe Gemeinde, liebe Jugendliche, in den nächsten Momenten hatte ich am Herzen, dass wir uns ein spezielles Thema anschauen, und das ist das Thema des Gebets. In den vergangenen Tagen habe ich mit einem Bruder gesprochen und wir sind unsere gemeinsamen Kämpfe durchgegangen und haben darüber geredet und gemerkt, dass es oftmals sehr leicht erscheint, im Gegensatz zum Gebet, vielleicht eine Routine zu haben im Bibellesen, eine Routine zu haben, in die Gemeinde zu kommen, gewisse Proben zu haben, auch zu dienen dem Herrn, wenn man weiß, dass man es einfach gewohnt ist. Aber eine Sache, die sehr, sehr schwierig oftmals ist in unserer Generation, ist das Leben des Gebets. Im Vergleich zu der vorherigen Generation habe ich gesehen, dass unsere Generation, vor allem bei uns Jugendlichen, sehr, sehr viele Informationen hat. Wir haben sehr viel Theologie, wir können die Originalsprachen erforschen, wir können viele interessante Dinge über die Bibel herausfinden, aber eine Sache, die uns oftmals fehlt, ist die Kraft des Gebets und die Kraft des Gebets, die unser Leben verändern kann. Genau aus diesem Grund und genau aus dieser Beobachtung möchte ich, dass wir uns in den nächsten Minuten mit dem Gebet beschäftigen und dass wir uns speziell drei Anforderungen anschauen für ein siegreiches Gebetsleben. Denn oftmals haben wir genau deswegen kein Gebetsleben, weil wir keinen Sieg in unserem Gebetsleben sehen. Weil wir beten und beten und beten und wir sehen, dass sich nichts ändert. Und dann geben wir auf. Und von Beginn an möchte ich sagen, dass ich nicht damit meine, dass das die drei einzigen Anforderungen sind für ein siegreiches Gebetsleben. Aber es sind drei Anliegen, die ich am Herzen hatte, dass wir sie uns heute genauer anschauen. Der Herr möge uns Ohren geben, um zu hören. In erster Linie, damit wir ein siegreiches Gebetsleben haben, meine lieben Geschwister, um ein gewisses Fundament zu setzen, ist es notwendig, dass wir einen Lebensstil kultivieren, der in erster Linie getrennt ist von Sünde und in zweiter Linie getrennt ist auch von Sachen, die Gott unwohlgefällig sind. Und was meine ich damit? Ich werde es gleich erklären. In erster Linie, dass wir uns trennen von allem, was sündhaft ist und wovon wir wissen, was Sünde ist. In Jakobus 5 steht über Elia geschrieben, ab Kapitel 5, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Aber wichtig ist hier nicht, dass Elia nur ein Mann war wie wir, sondern er war ein gerechter Mann. In dem Leben von Elia war keine Sünde präsent, er war ein gerechter Mann vor Gott und der Herr hat seine Gebete erhört. Und genau dasselbe Prinzip sehen wir auch in dem bekannten Vers aus Jesaja 59, in den ersten drei Versen, wo der Herr ein gewisses Prinzip aufstellt und sagt, in Jesaja 59, Vers 1 bis 3, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt, und eure Finger mit Unrecht, eure Lippen reden Lügen und eure Zungen dichtet Verdrehungen. Ich möchte den Vers 2 nochmal auf Rumänisch lesen, weil mir das Vokabular sehr gefällt. Ce ne legiuirea voastră pune un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și le împiedică să vă asculte. Deswegen in erster Linie, meine Lieben, wenn wir wollen, dass wir ein erfolgreiches Gebetsleben, was der Herr uns erhört, müssen wir in erster Linie versuchen, mit der Hilfe des Herrn ein Leben zu haben, was von der Sünde getrennt ist. Und damit meine ich nicht, dass wir überhaupt nicht sündigen. Denn solange wir auf dieser Welt sind, werden wir sündigen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einem Lebensstil, der geprägt ist von Sünde, und einem Lebensstil, der versucht, mit der Hilfe des Herrn heilig zu leben und dennoch hin und wieder leider in Sünde zu fallen. Und in zweiter Linie, wenn wir diese Treppe eins weiter hinaufgehen, dass wir nicht nur versuchen, uns von der Sünde fernzuhalten, sondern von Dingen, die dem Herrn nicht wohlgefällig sind. Denn oftmals haben wir Dinge in unserem Leben, die nicht direkt Sünde tituliert sind, aber es sind Dinge, die dem Herrn nicht in unserem Leben gefallen. Dinge, die der Herr möchte, dass sie aus unserem Leben hinaus sind, die ihm nicht gefallen in unserem Leben. Und oftmals kennt ihr diese Frage, die vielleicht Jugendliche, aber vielleicht auch Ältere stellen. Bruder, ist das Sünde? Ist das Sünde? Ist das Sünde? Oder darf ich mir das erlauben? Und die Frage, wenn wir sie richtig meinen würden, wäre gar nicht schlecht. Wenn wir wissen würden, was wir tun müssen, um dem Herrn nicht unwohlgefällig zu sein. Aber das Problem ist, wir meinen es oftmals so, dass wir uns eine gewisse Grenze wünschen, Herr, bis hierher darf ich mir noch was erlauben, bis hierher darf ich noch ein bisschen auf einem Bein in der Welt und auf einem Bein mit dir sein, aber bis daher ist noch okay, sodass ich zumindest irgendwie in den Himmel komme mit einer 4-. Aber genau das ist die falsche Denkweise, meine Lieben. Denn der Herr wünscht sich für uns, dass wir ihn nicht fragen, Herr, ist das Sünde? Ist das Sünde? Ist das Sünde? Sondern Herr, gefällt dir das? Gefällt dir diese Art und Weise in meinem Leben? Gefällt dir diese Sache, die ich in meinem Leben habe? Gefällt dir das, was ich jeden Tag mache? Dieser Blick von mir, dieser Kleidungsstil, diese Art und Weise, wie ich rede, die Dinge, mit denen ich meine Zeit verbringe jeden Tag. Herr, gefällt dir das? Und der Apostel Paulus kommt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, in Vers 3 und stellt ein Prinzip auf und sagt, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Das bedeutet, Heiligung ist eine Sache, meine Lieben, wo wir uns persönlich aus einem Wunsch, dem Herrn näher zu kommen, absichtlich von gewissen Dingen entfernen, um dementsprechend dem Herrn näher zu kommen. Wir sagen nicht, Herr, ist das Sünde? Okay, dann lasse ich es. Nein, Herr, gefällt dir das? Und wenn dir das nicht gefällt, dann will ich mich heiligen und ich möchte einen Abstand von diesen Dingen nehmen, um dir wohlgefällig zu sein. Und der Apostel Paulus stellt dieses Prinzip auf und sagt in 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und er greift das nochmal auf im Brief und sagt in Kapitel 10, Vers 23, es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Und ich habe mich in meinem eigenen Leben gefragt und ich frage auch euch, liebe Geschwister, ist das, was du tust in deinem Leben, nützlich für deine Annäherung zu Gott? Erbaut es dich im Heiligen Geist? Oder ist es eine Last auf dem Weg des Glaubens? Ist es eine Last in der Annäherung zum Herrn? Denn der Epheserbrief spricht in Kapitel 12, Vers 1 und sagt dort folgendermaßen: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Also dieser Vers tut sehr schön diese zwei Gedanken zusammenfassen. In erster Linie, dass wir uns entfernen von der Sünde. Aber in zweiter Linie genauso, dass wir uns von allen Lastern in unserem Leben entfernen, die dem Herrn nicht gefallen in unserem Leben. Und der Apostel Paulus schreibt in Philipper Kapitel 4 eine sehr schöne Stelle, wo er uns zeigt, nach welchen Dingen wir uns eigentlich ausstrecken sollten und was unser Ziel sein sollte. Nicht, dass wir uns abtasten, je nachdem, was noch gerade erlaubt ist, sondern dass wir komplett die andere Richtung einschlagen. Und er sagt hier in Philipper 4, ab Vers 8, im Übrigen, ihr Brüder, wonach sollen wir eigentlich trachten? Was ist das, was uns, seinen Suffleziaska steht hier in Vers 9 und wir werden es gleich später lesen, das, was uns in unsere Gedanken sein sollte, das, was uns auf dem Weg des Glaubens vorantreiben sollte, was sollte das eigentlich sein? Und er sagt hier in Vers 8, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder irgendetwas lobend ist, lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und im Rumänischen steht, aceea să vă însuflețească. Ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen soll, aber es soll einfach uns komplett einnehmen. Das ist das, was in unseren Gedanken, in unserer Seele sein sollen. Die Dinge, die dem Herrn wohlgefällig sind. Und nicht die Grenzen, die wir austesten wollen. Und Vers 9 sagt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Gelobt sei der Herr. Und um das noch ein bisschen praktisch zu machen, meine lieben Geschwister. Bruder Josef Anker hat mal ein Beispiel gegeben und es hat mir sehr gefallen. Ein sehr schwieriges Gebet, aber ein sehr gutes Gebet. Wenn wir vor dem Herrn kommen mit Hingabe und mit Ehrlichkeit und sagen, Gott, ich komme vor dir mit Fasten und mit Gebet. Bitte zeige mir alle Dinge in meinem Leben, die dir nicht wohlgefällig sind. Wenn ich irgendwas in meinem Leben habe, was dir nicht gefällt, zeige es mir auf. Und es ist sehr gefährlich, weil wir da sicher sehr schnell eine Antwort bekommen werden. Weil wir viele Dinge in unserem Leben haben, die dem Herrn nicht wohlgefällig sind. Aber wir verstecken sie, wir kehren sie unter den Teppich, weil wir sie mögen. Aber wenn wir dieses Gebet machen, dann müssen wir nicht zu anderen Brüdern gehen und sie fragen, Bruder, ist das Sünde? Bruder, ist das noch Sünde? Oder kann ich mir das noch erlauben? Und ich möchte gewisse Beispiele geben und es soll mich bitte niemand falsch verstehen, liebe Geschwister. Aber wir sprechen untereinander und fragen uns, ist es Sünde, ins Stadion zu gehen? Ist es Sünde, Fußball zu spielen? Ist es Sünde, zum Meer zu gehen, zum Strand zu gehen? Ist es Sünde, wenn ich mir die Augenwimpern raufschminke? Ist es Sünde, wenn ich ein bisschen hier Make-up draufgebe, weil meine Augenringe stören mich? Und ich frage mich, aber was versuchen wir eigentlich? Versuchen wir unsere Grenzen auszutesten, was gerade noch möglich ist? Oder haben wir einen Gedanken in uns voller Liebe zum Herrn und sagen, Herr, mit meinem gesamten Leben will ich einfach nur dir wohlgefällig sein? Und dann, wenn wir diesen Gedanken in uns haben, wenn dieser Gedanke uns vorantreibt, dann haben wir viele Fragen schon geklärt, meine Lieben. Weil dann wissen wir ganz genau, das brauche ich nicht, das gefällt dem Herrn nicht, das ist nicht schön vor dem Herrn und ich lege es beiseite, ohne meine Grenzen austesten zu müssen. Aber wenn dieser Gedanke nicht in uns ist, meine Lieben, dann testen wir unsere Grenzen aus und wir werden ein Leben haben, wo wir keinen Sieg in unserem Gebetsleben haben. Und der Herr möge uns Kraft geben und sich uns erbarmen. In zweiter Linie verlangt der Herr von uns, dass wir ein Gebetsleben mit Glauben haben. In erster Linie einen Glauben an die Existenz Gottes, aber genauso auch den Herrn zu kennen. Im Buch der Richter wird ein sehr interessanter Vers gegeben, wo geschrieben steht, nachdem die ältere Generation ins Land Kanaan eingetreten ist, spricht der Schreiber des Buches Richters dort, es kam eine Generation auf, die den Herrn nicht kannte. Und genau deswegen sind sie von dem Herrn abgefallen. Und meine lieben Geschwister und vor allem wir Jugendliche, eine Sache, die ich beobachtet habe, die uns sehr, sehr ähnlich ist zu den Menschen, die im Buch der Richter gelebt haben, ist, wie auch der Bruder Solim Popa in der Früh erwähnt hat, die Generation, die vor uns gewesen ist, hat mit dem Herrn sehr, sehr schwierige Zeiten durchlebt. Und durch diese schwierigen Zeiten haben sie den Herrn kennengelernt. Sie wussten im Gebet, sie haben im Gebet herausgefunden, Gott, was gefällt dir? Wie sollen wir einen Gottesdienst gestalten? Wie sollen wir dies und jenes organisieren? Wie sollen wir dies und jenes machen? Aber wir heutzutage sind in einem Kontext aufgewachsen, wo wir alles in die Wiege gelegt bekommen haben. Wir stehen auf in der Früh am Sonntag, wir gehen mit unseren Eltern in die Gemeinde, 12 Uhr ist der Gottesdienst vorbei, gut, ich gehe nach Hause, ich lege mich hin, ich esse schnell, mache meinen Bauch voll, dann gehe ich ins Bett und um 17 Uhr komme ich wieder zum Gottesdienst. Aber oftmals haben wir gewisse Prinzipien in unserem Leben, die zeigen in unserem Leben, dass wir uns nicht mit dem Herrn getroffen haben, persönlich. Und deswegen schreibt doch der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 11, Vers 9, in der Hinsicht von des Glaubens an die Existenz Gottes. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Mit diesem Glauben, wenn wir vor ihm kommen, dieser Glauben, der daraus wächst, dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben, dass wir den Herrn erkannt haben, aus diesem Glauben heraus können wir vor den Herrn treten und sagen, ja, ich glaube daran, dass du mit Kraft in meinem Leben wirken wirst. Ich glaube daran, dass du die Gebete erhören wirst, die ich vor dich trage. Und der Herr möge uns hier diesen nötigen Glauben geben. Denn der Apostel Jakobus kommt in seinem Brief in Kapitel 1 und sagt uns etwas sehr, sehr Hartes, aber etwas sehr Wichtiges. In Jakobus 1, beginnen mit Vers 5. Wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Und so möge uns der Herr, meine lieben Geschwister, diesen Glauben geben. Denn wenn wir ohne Glauben vor den Herrn kommen, hat der Hebräerbrief gesagt, es ist unmöglich, dem Herrn wohlgefällig zu sein, unmöglich, seine Wünsche zu erfüllen, unmöglich, ihm zu wohlgefällig zu leben, wie er es von uns verlangt. Und so möge uns der Herr diese nötige Kraft geben. Und in dritter Linie, und ich komme zum Ende, verlangt der Herr von uns, dass wir ein siegreiches Gebetsleben haben, um ein siegreiches Gebetsleben zu haben, dass wir Demut in unserem Leben haben. Und ich meine die Demut hier in der Hinsicht der Selbstsicherheit. Weil oftmals, meine Lieben, gehen wir durch die Welt und wir haben keine schwierigen Zeiten erlebt, wie ich es vorher erwähnt habe, wie die Generation vor uns. Und wir denken, dass das normale Christenleben ist. Dass wir in der Gemeinde sind, dass wir Frieden haben in einem Land, dass es uns gut geht, dass alles in Ordnung ist. Ich habe mit einem Bruder vor kurzem geredet und wir haben darüber nachgedacht, wie viele Menschen verfolgt werden für ihren Glauben. Wie viele Menschen in Moldawien oder in Rumänien keine Kirche haben, wo sie sich Sonntag für Sonntag und jeden Tag unter der Woche potenziell treffen können. Sondern sie haben dort keine Kirchen. Sie haben dort kein Glaubensleben, keine Geschwister, mit denen sie zusammen vorangehen. Und oftmals, weil wir diese schwierigen Zeiten nicht erlebt haben, nehmen wir es für selbstverständlich, dass wir in die Kirche kommen können, dass wir mit Gott sind. Und in unserem Gebet haben wir eine Art und Weise, die nicht die Demut zeigt, weil wir nicht durch diese schwierigen Zeiten gegangen sind. Denn oftmals, meine lieben Geschwister, wenn wir durch die schwierigen Zeiten gehen, will uns der Herr lernen, wie wir wirklich vorankommen können. Will uns der Herr lernen, welche Attitüde, welche Art und Weise, welche Eigenschaften wir haben müssen, damit der Herr unsere Gebete erhört. Denn dann, wenn du durch eine Krankheit gehst, dann wirst du auch erst bereit sein, für diejenigen zu beten, bei dem Gebet der Fürbitte, die wirklich krank sind. Dann, wenn ein Elternteil von dir gestorben ist, dann, wenn deine Kinder nicht mehr in die Gemeinde kommen, weil sie nichts vom Herrn wissen wollen, dann erst wirst du die Möglichkeit haben, mit Liebe und Hingabe für die Billette, für die Zettelchen zu beten, die nach vorne kommen und sagen, bitte betet für meinen Sohn, für meine Tochter, weil er nicht mehr ins Haus Gottes kommt. Aber oftmals, weil es uns gut geht, wie es auch vorher angesprochen wurde, haben wir nicht diesen Wunsch, wirklich ins Gebet einzutauchen und wir beten nicht mit ganzem Herzen, weil wir gleichgültig sind, weil es uns zu gut geht. Und der Bruder Ciprian Barbosa hat eine sehr gefährliche Aussage getroffen, aber doch eine sehr wichtige, wo er letztes Mal gepredigt hat. Wollen wir, dass der Kommunismus zurückkommt? Wollen wir, dass der Krieg auch zu uns kommt, nicht nur in die Ukraine, sondern auch zu uns? Wollen wir diese schwierigen Zeiten, dass sie über uns kommen, damit der Herr unsere Gedanken aufweckt, damit wir verstehen, dass wir in Demut wandeln müssen, damit der Herr sich uns erbarmt und damit der Herr unsere Gebete erhört? Oder gehen wir weiter auf dem Weg, einmal links, das ist Sünde, das ist nicht Sünde, bis hierher darf ich es mir erlauben und es ist okay? Oder wollen wir aus ganzem Herzen mit dem Herrn, unserem Gott, leben und mit Demut voranschreiten? Und wenn wir das wollen, dann müssen wir aber auch wissen, liebe Geschwister, dass auch dementsprechend die Versuchungen in unserem Leben kommen werden. Und ich möchte mit einem Zitat vom König Hiskia enden. Hiskia ist durch eine sehr, sehr schwierige Zeit gegangen. Und erst diese Zeit hat ihn eine Sache gelernt, hat ihn die Demut gelernt. Und es steht geschrieben in Jesaja 38, nachdem Hiskia von seiner Krankheit geheilt worden ist, sagt eine sehr paradoxe Aussage in Vers 17. Jesaja 38, Vers 17, und er sagt, siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Schon komisch. Wenn wir den Satz mal umdrehen, siehe, bitteres Leid, also viele Versuchungen und viele Dinge, die nicht uns wohlgefällig sind, dienten mir zum Frieden. Zum Frieden mit Gott, zum Frieden in meinem Leben, zum Frieden, dass ich mit dem Herrn voranschreiten kann. Und der Herr möge uns diese Kraft geben. Meine lieben Geschwister, ich möchte nochmal zusammenfassen, die Gedanken, die ich vorgebracht habe. Oftmals kommen wir in unserem Gebetsleben nicht voran und wir sehen, dass Gott vielleicht oftmals unsere Gebete nicht erhört und wir sind traurig deswegen. Aber der Herr möchte uns lernen, dass wir unsere Art und Weise zu beten ändern. In erster Linie als Fundament dafür, dass wir ein Leben haben, wo der Herr uns siegreiche Gebete gibt, müssen wir ein Leben leben mit der Hilfe des Herrn, das sich sowohl von der Sünde entfernt, als auch von Dingen, die dem Herrn unwohlgefällig sind, aber wir nicht unbedingt als Sünde titulieren würden. In zweiter Linie brauchen wir vom Herrn einen Glauben, der durch schwierige Zeiten und durch viele Erfahrungen mit dem Herrn über die Jahre aufgebaut wird. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Glauben an seine Existenz, aber auch Glauben daran, dass er derjenige ist, der mit Kraft wirken kann. Derjenige, der vor Jahren Leute aus dem Krankenbett auferweckt hat, dass er auch derjenige ist, der heute noch Leute aus dem Krankenbett auferweckt hat. Genauso wie der Bruder Cibo Cornell heute in der Früh diese Vision bekommen hat. Dass der Herr möchte, dass hier Leute herkommen, die auferweckt werden von ihren Krankheiten und von ihren Problemen, die sie mittragen. Und dass hier ein Ort ist, wo der Herr gelobt sein kann. Aber das alles geschieht durch den Glauben, meine lieben Geschwister. Und in dritter Linie möchte der Herr von uns, dass wir ein Gebetsleben haben, was von Demut geprägt ist. Denn erst wenn wir lernen und durch diese schwierigen Zeiten hindurchgehen und der Herr uns hilft, dass wir verstehen, was wahre Demut ist, können wir wirklich lernen zu beten. Können wir verstehen, dass wir diejenigen Sünder waren, die die Hölle verdient haben. Aber durch Gottes Gnade werden wir eines Tages im Himmelreich ankommen, weil er uns errettet hat. Aber erst wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind, wenn der Herr uns zeigt durch Fasten und Gebet, wie eklig wir eigentlich wirklich ganz drinnen sind, können wir erst einsehen, Herr, du bist groß, ich habe nicht verdient, vor dir zu stehen, aber mit Demut möchte ich vor dich kommen, beten für meine Geschwister, beten für meine eigenen Probleme in meinem Leben. Und dann, meine Lieben, wenn der Herr uns hilft, diese drei Dinge in unserem Leben zu haben, und es gibt noch viele weitere, die ich jetzt nicht mehr ansprechen werde, dann können wir uns freuen, dass der Herr zur richtigen Zeit in unserem Leben arbeiten wird und wir sehen werden, wie der Herr unsere Gebete erhört, die wir seit Jahren mit uns tragen, und der Herr möge uns erhören. Amen.